Jetzt geht's los mit Fahr doch elektrisch, dem Podcast für Elektromobilität von Johannes und Max. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fahr doch elektrisch. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid und so fleißig hört. Wir beobachten sehr genau, wie viele Leute unseren Podcast hören, und es freut uns, dass das Osterwochenende, was uns einige Klicks geklaut hat, mittlerweile aufgeholt wird, und sind motiviert, direkt die nächste Folge hinterherzuschießen. Wie geht's dir, Johannes?
Wunderbar, sonnige Woche im Rücken, jetzt Wochenende vor der Tür, könnte nicht besser sein. Und selber?
Gleichfalls. Wer mich auf Social Media beobachtet, hat wahrscheinlich meinen Gag mitbekommen, dass ich viel Erdbeerkuchen esse aktuell.
Und
ja, das Wetter passt, es macht Spaß aktuell, ja.
Nachdem wir letzte Woche ja über AC zu Hause laden geredet haben, wollen wir heute ja über das Thema Schnellladen reden. Was sind deine Erfahrungen mit Schnellladen?
Ja, Schnellladen ist das wichtigste Thema, um den Leuten, die ein Elektroauto auf wirklich langen Strecken nutzen wollen, möglich zu machen. Aber wenn ich dich kurz korrigieren darf, wir müssen erst die News der Woche machen.
Die News der Woche, ich habe es vergessen. Also, News der Woche, ich schieß mal los. News der Woche für mich ist eine Meldung aus China, dass Renault sich aus einem Joint Venture verabschiedet hat, das Renault mit einem chinesischen Hersteller zusammen vor ein paar Jahren gegründet hat, um Verbrenner-Kleinwagen zu bauen. Und die haben jetzt dieses Joint Venture aufgelöst, die Anteile wieder an den chinesischen Partner zurückgegeben und gesagt, Verbrennerproduktion und Entwicklung lohnt sich nicht mehr. Finde ich eine schöne Message und eine Message, die in die richtige Richtung zeigt. Was ist deine News der Woche?
Ja, nur kurz noch ein Kommentar dazu. Also man hat ja in der Vergangenheit ganz oft beobachtet, dass europäische OEMs da Kooperationen oder sogar Joint Ventures haben mussten, um überhaupt in diesem Markt China aktiv sein zu dürfen. Tesla hat es dann geschafft, das ohne so ein Joint Venture als erster hinzubekommen. Vielleicht
ist doch auch schon wieder verrückt, oder? Dass Tesla das wieder als einziger geschafft hat, dieses Joint Venture-Zwang zu umgehen und zu sagen, mach mal nicht, entweder so oder gar nicht. Und dann sagen die, okay, dann macht halt einfach trotzdem. Also fand ich damals auch bemerkenswert.
Ich glaube, es ist natürlich deswegen, weil die Elektroautos bauen und weil der Musk einfach ein unheimlich guter Verhandlungsmensch ist, glaube ich. Ja. Und weil sie, ja, glaube ich, richtig Drive in den Markt reinbringen. Und das Gleiche werden sie, glaube ich, hier in Deutschland auch tun. Vielleicht auch Thema für eine andere Folge mal. Ja, toll zu sehen, dass manche Konzerne eben so konsequent sind und jetzt diese Machenschaften auflösen und sich auf Elektro konzentrieren. Das ist genau das Richtige, und ich sehe das noch bei anderen europäischen Marken. Wir haben Smart im Daimler-Konzern, die machen auch nur noch Elektro, und es gibt Konzerne wie Volvo, die ja zugegebenermaßen auch zu einem Chinesen gehören, aber die auch sehr stark auf Elektro setzen, und das ist...
Ja, aber der Trend ist so erkennbar. Weißt du, es war früher dann manchmal noch so dieses so Exoten-Dasein, und jetzt ist so klar, nee, das ist die neue Richtung. Und so eine Message ist für mich halt so klar, von wegen, das ist keine Randerscheinung mehr oder das ist kein Versuch oder so, sondern das ist die neue Strategie. Und deswegen finde ich das halt irgendwie bemerkenswert,
ja. Ja, absolut. Und ich habe es immer damit argumentiert, weil man ja auch oft hört, ne, was ist mit Wasserstoffautos und ist das nicht tatsächlich die Zukunft? Wenn man sich anschaut, wie krass und mit welchen Budgets in batterieelektrische Fahrzeuge investiert wird, dann ist klar, dass das für die nächsten, ich sage jetzt mal 10, wahrscheinlich 15 Jahre einfach gesetzt ist. Ansonsten wären diese ganzen Investitionen, die heute und morgen noch getätigt werden, nicht wieder reingeholt.
Aber das ist für mich auch immer das Argument mit den batterieelektrisch versus brennstoffzellenelektrischen Fahren, dass man da einfach die Fakten angucken muss. Da kann man dafür oder dagegen sein. Die Fakten sprechen dafür, dass das Entwicklungsbudget 10-mal höher bei der batterieelektrischen Entwicklung ist. Und deswegen, wie du es gesagt hast, 10, 15 Jahre wird es in diese Richtung gehen. Danach, ich hatte ja auch in der anderen Folge gesagt, ich bin der Letzte, der nicht an die Brennstoffzelle glaubt, aber einfach die nächsten 15 Jahre ist da der Fokus einfach auf dem anderen Thema, nämlich der Batterie. Und das sind einfach Fakten, die öffentlich einsehbar sind, und damit ist die Diskussion für mich irgendwie gar nicht so emotional, wie sie manchmal geführt wird, sondern die ist recht klar mit Fakten zu belegen, und dann weiß man auch, wo die in die Richtung geht.
Ja. Finde ich.
Also deine News?
Finde ich genauso. Meine News der Woche sind tatsächlich wieder aus dem Bereich Laden. Und zwar gibt es ein holländisches Unternehmen, die Firma New Motion, einer der Pioniere im Bereich. Ja, wir hatten es schon
von Shell gekauft.
Von Shell gekauft, richtig. Im Bereich ja Roaming und Ladeinfrastruktur allgemein. Holländisches Unternehmen, die ja einfach sich einen Namen gemacht haben, damit ganz früh viel auszuprobieren und sind in manchen Teilen der Welt wirklich ein großer Player, haben auch eine wichtige OEM, also Fahrzeughersteller-Kooperation, nämlich mit Volvo, das habe ich gerade noch im Kopf, wo also beim Kauf eines Plug-in-Hybrid oder eines Elektrofahrzeugs eine New Motion-Lademöglichkeit sogar inklusive ist aktuell. Finde ich ein ganz cooles Angebot. Aber es ist noch nicht ganz klar, was sich jetzt ändert bei New Motion, aber man hat in den Nachrichten lesen können, dass es eine gewisse Anpassung der Strategie im Vertrieb geben wird oder gegeben hat, und zwar, dass nicht mehr jeder New Motion Produkte bekommen kann und vor allem verkaufen kann. Und das sehe ich als weiteren Schritt eines gewissen Trends, der einfach immer größere Kunden und vor allem das B2B, also das Geschäftskundengeschäft, fokussiert, was ich einfach schade finde, weil, wie man ja oft hört und wie ich ja schon oft hier auch im Podcast erwähnt habe, ist, dass ich mich versuche, um den Privatkunden zu kümmern, ja, der elektrisch fahren möchte und sein Elektroauto irgendwie einfach und cool und günstig laden möchte. Und da war New Motion einer der Player, der auf jeden Fall eine Option war, und das man an diese Lösung jetzt nicht mehr so leicht rankommt, ist einfach super schade, zumal es halt wenig Alternativen gibt, die wirklich cool sind. Und ja, deswegen schade, dass auch da sich eine Firma wieder vom Privatkundengeschäft verabschiedet, was sicherlich damit argumentiert wird, dass es einfach teuer ist und aufwendig, aber es ist halt total relevant. Ich habe letztens erst eine Studie gelesen, dass wir bis 2030 allein in Deutschland 6 Millionen Wallboxen brauchen werden. Ziel jetzt kurzfristig sind 1 Million Lademöglichkeiten insgesamt. Ja, also da sieht man mal das Verhältnis, wie stark das Privatsegment werden wird. Und auf der einen Seite haben wir eben die Hardwarehersteller von Wallboxen, die diesen Markt versuchen, mit günstigen, coolen Lösungen zu erschließen. Aber Anbieter, die wirklich ein ganzheitliches Angebot machen, verlassen diesen Markt, und das ist sicherlich nicht förderlich, sondern eher hinderlich für diesen Markt.
Ja, aber also ich meine, am Ende darf man die ja nicht außer Acht lassen, weil es gibt die Privatkunden, es gibt die kleinen und die Heimanwender, und dann zu sagen, mache ich nicht, ist schwierig. Ich muss aber ehrlich aus der Eliso-Perspektive sagen, dass wir da uns jetzt auch genau das gleiche Thema auf die größeren Kunden konzentrieren, weil wir die Erfahrung machen, dass man bei einem kleinen Kunden fast den gleichen Aufwand hat und sehr viel Erklär- und Beratungsaufwand hat und dann aber im Endeffekt halt nur eine Einheit verkaufen kann, und bei einem Unternehmens- oder großen Flottenkunden kann man dann halt gleich mehr verkaufen, und das rechnet sich so gerade schwierig. Ist aber, finde ich, darf nicht als Ausrede gelten, so von wegen, man macht nur noch das Sahnestückchen. Am Ende, klar, das Unternehmen muss damit auch sein Geld verdienen, aber es hilft halt nicht, dass dann der Privatkunde oder der Bestandsbau, gleiches Thema, immer alle gieren nach Neubau, und der ist immer einfach zu planen, und der Bestandsbau ist schwierig und knifflig, ja, aber wie jetzt auch du in deinem Fall, hast auch ein Bestandsgebäude und baust auch Ladeinfrastruktur auf. Man kann da ja nicht sagen, ich mache die Augen zu und gibt's nicht, sondern das gibt's sehr wohl, und ich glaube, es gibt dann halt eine Lücke, die dann von anderen gefüllt wird, und da gibt's neue Player, die halt in den Markt für Privatkunden reingehen, wenn sich die anderen auf das nächste Level verabschieden. Von daher, ja, ich bin dabei, das ist schade, aber auch gleichzeitig eine Chance.
Ja, das ist immer gut, dass wir was Positives daran finden. Ja, das bringt uns zum eigentlichen Thema. Du hast es gerade schon vorweggenommen. Schnellladen.
Genau, vielleicht hole ich da auch nochmal kurz aus, weil letztes Mal haben wir über Heimladen gesprochen, und nachdem du ja auch bei dir zu Hause jetzt daran arbeitest, bei dir Heimladen zu installieren, bin ich jetzt durch Stuttgart an einem Haus vorbeigelaufen. Da stand halt das Fahrzeug auf der Straße mit Kabeltrommel aus dem Kellerfenster rausgeladen, und da ist mir halt auch so bewusst geworden wieder, es gibt halt auch genau die haben keinen Tiefgaragenstellplatz, keinen Carport, keinen Parkplatz vor dem Haus, haben trotzdem oder möchten ein Elektrofahrzeug haben. Und da müssten wir dann und wollen wir in dieser Folge ja auch erklären, wie dann jemand sein Ladeverhalten abbilden kann, der zu Hause wirklich keine Möglichkeit und auch keine Aussicht auf eine Möglichkeit hat, sei es jetzt rechtlich oder technisch, sondern es geht einfach nicht. Es gibt nicht mal eine Parkmöglichkeit. Und dass dann für diese Menschen, die dann zu Hause nicht laden können, das öffentliche Laden zur Verfügung steht. Ein Teil vom öffentlichen Laden ist das Schnellladen, Thema dieser Folge. Ich würde den Bogen aber trotzdem ganz kurz noch vollständig machen, dass man auch noch alle Halböffentlichen mit einbezieht. Das ist im Endeffekt das, was wir bei Eliso hauptsächlich fokussiert haben, wo wir herkommen, wo unser Geschäft gestartet ist, dass wir gesagt haben, es gibt Orte, die man für einen anderen Zweck besucht, nämlich der Arbeitgeber, der Supermarkt, das Sportstudio, der Italiener um die Ecke, wo man essen geht. Und dabei wird das Auto geladen. Das heißt, man fährt nicht aktiv irgendwo hin zum Laden, sondern man fährt dorthin, wo man was erledigen will. Und dabei wird das Auto geladen. Und dass das für diese Person schon auch noch eine Möglichkeit ist, dann genau beim Arbeitgeber, beim Sport, beim Einkaufen zu laden. Und es bedarf dann im Zweifel, wenn man es eben nicht kann, keine Ladestation zu Hause. Wie gesagt, Fazit letztes Mal war ja auch, das ist das komfortabelste und einfachste Laden. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ich will nur irgendwie damit klar machen, es gibt auch für die, die zu Hause keine Chance haben, eine Lösung. Nämlich dieses öffentliche und halböffentliche Laden. Und neben den Destinations, also den Zielen, die man aufsucht, gibt es eben auch noch das Schnellladen.
Jetzt hast du aber
Schnellladen ist ja Thema heute.
Jetzt hast du einen ganz schönen Rundumschlag gemacht. Aber das ist, glaube ich, ganz relevant, dass wir das alles mal aufzeigen, ja.
Aber dann zurück zum Thema Schnellladen. Schnellladen, in meinem Verständnis, ich hoffe, es ist auch deins, bedeutet einfach, mit hoher Leistung schnell viel Energie ins Auto laden, was genau für Langstrecken wichtig ist. Und du mit deinem Tesla erlebst es ja regelmäßig. Ist es für dich ein elementarer Teil? Wie viel ist dein Anteil Schnellladen zu Hause laden?
Ja, ich habe es tatsächlich ziemlich genau im Kopf. Es ist ungefähr ein Drittel der bisher geladenen Energie im Fahrzeug per Schnellladen geladen worden. Aber vielleicht erklären wir zu Beginn mal, was Schnellladen eigentlich bedeutet, weil da gibt es auch ganz viele verschiedene Begrifflichkeiten, die teilweise missverständlich sind, und vielleicht können wir uns da einfach auf eine gewisse Terminologie einigen. Also als Basis würde ich sagen, nimmt man immer eine normale Steckdose als Baseline sozusagen, und mit einer normalen Steckdose, hatte ich glaube ich mal erwähnt, dauert es anderthalb Tage, einen Tesla von 0 auf 100% zu laden. Die nächst größere Ausbaustufe ist dann, dass man eben einen Starkstromanschluss nutzt, um eine Wallbox zu betreiben. Das ist dann das, was wir letzte Folge besprochen haben. Und darüber hinaus ist es dann mal die Kategorie Schnellladen. Schnellladen wird oft damit gekoppelt, dass man Gleichstrom lädt. Und Gleichstrom bedeutet, dass wir keinen pulsierenden Strom haben, der aus dem Kabel kommt, wie das eben aus einer normalen Steckdose der Fall ist, Wechselstrom, sondern wir laden Strom, der direkt in die Batterie gespeist werden kann. Und das ist einfach schneller, als wenn ich ein Ladegerät, was im Fahrzeug verbaut ist, nutzen muss, um aus dem Wechselstrom, was aus dem Kabel kommt, Gleichstrom für die Batterie zu machen. Diese Komponente im Auto ist einfach schwer und teuer, und man hat sich da eben auf diesen Standard von ungefähr 11 kW geeinigt. 11 kW, wie gesagt, das, was ein Tesla Model 3, so wie meins, in etwa 8 Stunden voll laden kann, ist so das, wo sich es gerade einpendelt. Es gibt vereinzelt Fahrzeuge, die sogar 22 kW können. Da muss man aber auch schauen, dass man eine entsprechend fähige Ladestation findet. Und alles darüber hinaus ist eben DC oder Gleichstromladen, und das startet bei ungefähr 50 kW. Das ist das, wo ganz lange der Standard war, als so ein BMW i3 neu war und ein Nissan Leaf und auch ein VW e-Golf. Das war so die erste Liga der Schnellladefähigkeiten. Überspringen wir mal die ganzen Zwischenschritte. Mittlerweile sind so die schnellsten Ladeleistungen bei mehreren 100 kW angekommen. Spitzenreiter ist aktuell der Porsche Taycan, der bis zu 270 kW laden kann in der Spitze. Also wirklich sehr, sehr schnell. Und
das ist verrückt. Also hätten wir das vor ein paar Jahren, hätten wir das kaum gedacht, dass es irgendwann mal möglich ist. Und in China, habe ich gehört, sind sie jetzt bei 400 kW angekommen. Also das ist Wahnsinn. Also muss man sich vor Augen führen, wie viel Leistung das ist, die da ins Auto wandert in kurzer Zeit. Das ist schon beeindruckend.
Ja, ich wollte es auch gerade ins Verhältnis mal setzen. Ich weiß nicht, ob 400 nicht sogar schon Nutzfahrzeuge sind, also LKWs und Busse. oder ob das auch schon Pkw-Fahrzeuge
sind? Nicht auf Fahrzeugebene, ich habe es einfach nur von der Leistung halt gelesen.
Ach so, weil ich war jetzt nur bei Pkw.
Also, ja.
Aber was heißt 270 kW oder 200 kW, was mein Tesla in der Spitze laden kann? Das heißt halt, dass man eine Reichweite von 100 Kilometern wirklich innerhalb von 5 bis 10 Minuten in das Auto reinpumpen kann. Und das ist wirklich dann ein Ladeerlebnis, was vor 2-3 Jahren noch überhaupt nicht denkbar war. Als ich das erste Mal Tesla auf der Langstrecke gefahren bin, war ein etwas älteres Model S. Da habe ich mich gefreut, wenn ich 100 Kilometer so in 15, manchmal, wenn's schlecht lief, 20 Minuten geladen hatte. Und mittlerweile wirbt Porsche damit und das ist mehrfach bestätigt, dass man 100 Kilometer in 5 Minuten drin hat. Ich bin beim Tesla so bei 10 Minuten, wenn ich Glück habe. Und das ist also Schnellladen. Da gibt es verschiedene Abstufungen, günstigere.
Aber warte mal, ist für dich dann die Grenze tatsächlich auch das Gleichstromladen? Weil ich habe auch schon Artikel gelesen, die 11 und 22, oder 22 kW Wechselstromladen als Schnellladen bezeichnen. Und in meinem Verständnis ist wirklich die Grenze dieses Wechselstrom, ist die 11 kW der Standard, wie du es gesagt hast. Manchmal 22, aber eigentlich hat sich jetzt so als 11 als Standard etabliert. Und das ist Wechselstromladen und Schnellladen beginnt bei mir wirklich mit Gleichstrom. Und dann, wie du es auch gesagt hast, bei 50 kW. Würdest du da zustimmen, dass das die Grenzen sind? Dass 11 kW ist meinen Definitionen nach kein Schnellladen oder 22 kW ist auch kein Schnellladen. Weil oft auch bei Eliso Kunden sagen, ich will gern schnell laden und ich will diese 22 kW. Und da muss ich sagen, also es können nicht so viele 22 kW und Schnellladen beginnt bei mir beim Gleichstromladen.
Ja, genau so meinte ich es ja, als ich es vorhin hergeleitet habe. Für mich hat es immer bei 50 kW angefangen. Das war so die alte Welt und mittlerweile redet man mindestens über 100, auch bei wirklich günstigen Elektrofahrzeugen und in der Spitze eben 200 bis 300 kW. Und ja, das bedeutet eben, dass man wirklich Langstrecken, Haustür-zu-Haustür-Strecken in der gleichen Zeit zurücklegen kann wie mit einem Verbrenner. Das ist noch so eine andere Dimension, die ich gerne heranführe, um das Ganze mal bildlich zu machen. Ich habe auch immer Beispiele dabei, keine Sorge, die feuere ich jetzt direkt hinterher. Wir fahren mehrmals im Jahr hier von Würzburg nach Lazise an den Gardasee. Das sind ungefähr 640 Kilometer. Und man fährt da selten alleine hin, sondern immer mit Freunden und Familie. Und ich habe jetzt 2-3 Mal bewiesen, dass mit dem Tesla diese Strecke zu fahren kein wesentlich größerer Auftrag ist als mit einem Verbrenner. Weil wenn man 640 Kilometer in den Urlaub fährt, dann fängt man halt an, morgens früh um 2 oder 3 loszufahren oder abends ganz spät durch die Nacht zu fahren und so Geschichten. Irgendwann wachen halt die Mitfahrer auf, irgendwann muss mal jemand Pipi, ein Baby muss gewickelt werden in meinem Fall, man hält an und macht eine längere Frühstückspause und. Und wenn man dann ein kleines bisschen Rücksicht nimmt auf das Schnellladen des Autos, dann ist das keine Hürde mehr und dann kostet einen das auch keine Zeit. In meinem Fall war es eben, von hier bis nach, kurz hinter München zu fahren, dort zu frühstücken, von da über die Alpen und da darf man eh nur 100, 110 fahren. Da ist ein Elektroauto so unfassbar effizient, dass man wirklich 300, 400 Kilometer am Stück einfach nur dahin rollt und man ist genauso schnell. Und in einem Fall war ich, glaube ich, sogar schneller als Freunde, die es wirklich haben krachen lassen, aber dann halt auch in Stau geraten sind. Und auch das ist ja eine Realität der Langstreckenreisen. Man kann nicht immer 200 Tempomat fahren, so wie es die ganzen Hater... anführen, ne? Und genau solche Leute habe ich eben auch schon überboten oder unterboten in der Zeit auf solchen Langstrecken konstant zu fahren und schlau anzuhalten und vernünftige Pausen zu machen und die wirklich mit richtig fähiger Ladeinfrastruktur dann zum Laden zu nutzen, ist einfach genauso gut.
Aber damit ist ja der Beweis erbracht, Langstrecke funktioniert, weil man immer hört, Langstrecke funktioniert nicht. Und ich würde sagen, das ist der Beweis. Wir zwei sind auch zusammen zum Termin nach Duisburg gefahren, sind auf dem Rückweg kurz an Supercharger und haben dabei noch kurz was gegessen. Und das hat einfach alles funktioniert. Das ist meiner Meinung nach es geht, es ist ein Argument, das führen manche an, ich lasse es aber irgendwie auch nicht gelten. Wie gesagt, ich hatte es dir mal erzählt, ich hatte einen Vortrag gehalten, wo dann aus dem Plenum mich eine relativ übel angegangen hat, gesagt hat, das stimmt überhaupt nicht und das würde, man würde dann nur 80 fahren. Und wo ich sage, es gibt, also du hast das jetzt nochmal erwähnt, aber es gibt auch von Redakteuren durchgeführte Versuche, Hamburg, München, einmal Verbrenner, einmal Elektro, und ich glaube, es waren dann irgendwie unter 20 Minuten Unterschied. Und das kann dann mit einem Stau einmal irgendwie länger an der Tankstelle warten. Es ist dann schon wieder relativiert. Das heißt, es ist nicht langsamer und es funktioniert heute schon. Du bist hier, wie gesagt, auch der Beweis, dass es funktioniert.
Ich lasse das Argument auch einfach nicht mehr gelten. Und eine Fahrt, die wir zusammen gemacht haben, stellenweise, ist auch eine meiner Rekordfahrten. Das waren 850 Kilometer an einem Tag. Und ich musste natürlich anhalten zum Laden und an mancher Stelle hätte ich theoretisch weiterfahren können, aber ganz ehrlich, es hat funktioniert. Aber ich glaube, wir driften ein bisschen ab. Lass uns noch mal ein bisschen über die Technik reden. Ja, nicht zu viel, aber ein bisschen. Klär uns doch mal auf, was technisch der Unterschied ist. Ich hatte gerade schon angefangen, aber was ist der Unterschied zwischen jetzt einer normalen Ladesäule, die ich mir zu Hause für, ich sage jetzt mal ein paar hundert Euro an die Wand schrauben kann, und ja, was die meisten vielleicht kennen, so ein Tesla Supercharger oder diese großen Kühlschrank-ähnlichen Ladegeräte, die auf einem Rastplatz an der Autobahn stehen.
Ja, das vielleicht ist Kühlschrank schon das Stichwort. Wie du es gesagt hast, Lades, wir unterscheiden da immer Wallbox und Säule. Box ist das, was man zu Hause an die Wand schraubt, irgendwo zwischen ein paar hundert und 2.500, 3.000 Euro. Und dann geht die Säule los. Die Säule ist eher so bei 3.500 bis 7.000, 8.000 Euro im Wechselstrombereich. Das ist dann sowas, was irgendwie auf einem Parkplatz von einem Unternehmen steht. Und Schnellladen muss man dann sich vorstellen wie so ein riesiger Kühlschrank. So kann man es, glaube ich, am besten beschreiben. Das sind schon recht große Geräte, die auch recht teuer sind, weil sie eben diese wahnsinnig hohe Leistung verarbeiten können müssen. Deswegen hat das auch keiner auf seinem Hof oder in seiner Garageneinfahrt stehen, sondern das ist normalerweise an Autobahnen, an Tankstellen, an irgendwelchen Bundes- oder Bundesstraßen aufgebaut, wo viel Leistung zur Verfügung steht und wo irgendjemand mit vielen Nutzern rechnet, die dann auf der Langstrecke irgendwo zwischendrin aufladen müssen. Und weil die von der Anforderung so kompliziert sind, ist eben die Säule an sich deutlich teurer, der Aufbau deutlich teurer und man braucht ein richtig dickes Kabel. Und wie normalerweise stehen dann an einem Standort eben auch nicht nur eine Schnellladesäule, sondern so 8 bis 10. Das heißt, man kann sich da mal überschlagen, wenn da dann 200 kW Leistung mal 10 ist, sind 2000 kW Leistung aufgebaut werden sollen. Das bedarf einem riesigen, großen Stromkabel. Und es ist auch bei der Installation sind wesentlich mehr schwierige Dinge zu beachten als bei einer Installation von einer normalen Säule. Deswegen der Montageort normalerweise Schnellstraße. Das wäre jetzt aber auch mal so die Frage, wie du das machst. Nutzt du Schnellladen wirklich nur auf der Langstrecke Autobahn oder fährst du auch von zu Hause mal kurz zu einem Schnelllade irgendwo in deiner Umgebung und lädst einfach dein Auto mal nach oder denkst dir, ja, schadet nicht, habe ich dann safe, solange ich zu Hause noch nichts habe. Das wäre wieder der Fall. Man hat keine Zuhause-Lademöglichkeit. Beispiel hier in Stuttgart gibt es am Flughafen relativ viele DC-Ladestationen. Und ich hatte dann auch mal neulich ein Fahrzeug, wo ich wusste, ich will am nächsten Tag weiterfahren und bin abends dann noch einfach kurz an den Flughafen hochgefahren und habe da nochmal getankt und bin wieder heimgefahren. Machst du das auch oder ist das für dich wirklich nur der Autobahnfall?
Nee, ist tatsächlich schon vorgekommen. Ich habe das Glück, dass ein Tesla Supercharger hier wirklich nicht weit entfernt am Autobahnkreuz in Würzburg ist, wo ich tatsächlich schon mal hochgefahren bin an einem, keine Ahnung, Samstag oder Sonntag, es war auf jeden Fall Wochenende. Und ich wusste einfach, dass ich am Montag früh einen vollen Akku brauchte. Und ich bin dann da hochgefahren, habe mir meinen Handstaubsauger mitgenommen und habe mein Auto da vor Ort sauber gemacht, während das Auto geladen hat. Man kann also diese Zeit, auch wenn es nicht auf einer Reise ist, irgendwie sinnvoll nutzen oder telefonieren oder einen Film gucken. Es ist aber natürlich das beste Beispiel der Hater, ne, um das Wort jetzt nochmal kurz zu benutzen, um zu sagen, ah, da muss man ja sich super verbiegen, um Energie ins Auto zu kriegen. Also darauf angewiesen bin ich nicht. Ich glaube, ein cooler Zwischenfall ist, und da kann ich nochmal auf unsere Reise zu sprechen kommen, die wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen hatten, wenn man eh irgendwo kurz wartet und einigermaßen flexibel ist, wo man sich trifft und da ein Schnelllader in der Nähe ist, dann nehme ich den immer mit. Sprich, so wie damals, als ich dich vom Bahnhof abgeholt habe, stand ich jetzt nicht in Reihe 1 wie ein Taxi und habe dich eingeladen, sondern wir mussten 200 Meter laufen. Aber für die 30 Minuten oder was, oder 20, 30 Minuten, habe ich eben einen Schnelllader genutzt. Und das hat uns dann auf der Rückreise auch wieder ein bisschen Zeit gespart, dass ich einfach diese Parkzeit, wenn sie auch sehr kurz war, einfach genutzt habe, um zu laden. Und ich glaube, das ist was, was man sich ein bisschen angewöhnen muss, dass man einfach dran denkt, ah, da warte ich jetzt kurz oder hier hole ich jetzt jemanden ab oder auch so ein Fall, der oft angesprochen wird, bevor man irgendwie in eine Stadt reinfährt, wo man nicht sicher ist, ob man laden kann, dass man einfach Infrastruktur, die verfügbar ist und die irgendwie auf dem Weg liegt, kurz nutzt, um sich einfach einen kleinen Puffer noch zu verschaffen. Das mache ich tatsächlich häufig. Zum Beispiel, wenn ich auch Kundentermine habe, weiter entfernt und ich weiß, ob ich dort vor Ort laden kann, dann lade ich mir nochmal 20-30% rein, was dann wirklich sehr, sehr kurz nur dauert, um einfach sicher zu gehen, dass ich dann keinen Stress habe, wenn ich losfahre und ja, der Akku vielleicht zur Neige gehen könnte. Also so alles ich, schon passiert.
Genau, aber so sehe ich es, dass man das so als Backup nutzt und an Autobahnen ist es der normale Standard und dass aber in den Städten die Bewohner, die keine Möglichkeit haben, zu Hause zu laden, dann halt so das als Backup nutzen können. Und also es entstehen
nicht nur als Backup.
In den Städten entstehen jetzt auch so Ladehubs, und dass man dann sagen kann, meine Ladestrategie ohne die Möglichkeit zu Hause zu laden, setze ich zusammen aus Supermarkt, Arbeitgeber und Ladehub, und dann sind es so drei Komponenten, die mein Ladeszenario abbilden. Und ich kann dann normalerweise beim Arbeitgeber laden, aber sollte ich irgendwie einen Außentermin haben und ich auch nicht vorhaben, einzukaufen zu gehen, dann fahre ich auf dem Rückweg noch beim dem Ladehub oder bei der Schnellladestation vorbei. Und dann ist meine, so dieses, das Portfolio an Lademöglichkeiten ist für mich dann, ist eine DC oder eine Schnelllademöglichkeit schon wichtig drin zu haben. Und ich muss dann einfach so auf Bedarf gucken, wie ich sie einsetze. Und wenn ich dann halt weiß, ich kann meine anderen zwei Optionen funktionieren nicht, dann fahre ich schnell zu der DC-Station und lade da nochmal schnell. Und dann ist es für mich aber auch analog, des Fahrens zu einer Tankstelle und Benzin reinzufüllen. Das ist dann wirklich der gleiche Umweg oder der gleiche Aufwand. Also das ist dann wirklich nur so die Ergänzung. Und das Standardszenario sollte meiner Meinung nach sein, dass man lädt, wenn man parkt, so wie du es beschrieben hast, wenn man sowieso parkt und dabei wartet oder einkauft oder essen geht oder Sport macht, dass in der Zeit das Auto einfach geladen wird. Und das wird der normale Standard, dass man einfach idealerweise, sobald man das Auto abstellt, lädt und dann kommt man gar nicht in die Situation, dass man irgendwann wirklich an so einen richtigen Engpass drankommt, sondern eigentlich ist immer genug da, um zu dem nächsten Ziel zu kommen, wo dann wieder das Auto parkt und geladen werden kann. So meine Welt, in der ich das sehe.
Ja, und du hast jetzt eine super Überleitung gemacht, weil eine Sache, um die ich mich hier in Würzburg bemühe, ist, dass wir auch eine Schnelllademöglichkeit in die Stadt bekommen. Die fehlt aktuell. Und es gibt einfach so dicht besiedelte Gebiete, wo ich auch mit der Stadt schon Gespräche hatte, die gesagt haben, wir würden gerne, dass die Leute elektrisch fahren, aber ganz ehrlich, es ist nicht zumutbar, weil die finden kaum einen Parkplatz. Wie sollen die auch noch eine Lademöglichkeit finden? Und da ist mein größtes Anliegen aktuell, Einkaufsmöglichkeiten mit Schnellladern auszustatten, weil da fahren die Leute eh hin. Und das ist was wirklich sinnvoll ist, wo man auch argumentieren kann. Da macht so ein Charging Hub, so wie du es genannt hast, einfach Sinn. Und das gibt's in vielen Städten. Das wird, glaube ich, auch gut genutzt. Viele setzen, wenn sie Tankstellen Unternehmen sind, ganz stark darauf, ihre Standorte langfristig zu solchen Mobility Hubs. Man kann es ja auch noch weiter spinnen, ne, dass man dort irgendwie das Vehikel irgendwie wechselt und so weiter, umfunktionieren. Und da spielt Schnellladen dann eine ganz wichtige Rolle, um ja den Leuten, die keine andere Lademöglichkeit haben, die Chance zu geben, ihren zum Beispiel wöchentlichen Fahrbedarf wieder reinzuladen oder eben, so wie du es gesagt hast, sich auf eine längere Fahrt vorzubereiten und eben gezielt dorthin zu fahren, gezielt eine schnelle Lademöglichkeit zu nutzen, um in kurzer Zeit viel Reichweite ins Auto reinzuladen und damit eben genauso gut zurechtzukommen wie jemand, der die komfortable Lösung hat und zu Hause einfach anstecken kann und dann halt über Nacht seinen Strom ins Auto lädt. Eine andere Sache, die es, glaube ich, wert ist anzusprechen beim Schnellladen, ist, es hat einen anderen Preis als das normale langsame Laden sozusagen, weil, du hattest es vorhin angeführt, man muss richtig dicke Kabel, also bildlich gesprochen, verlegen, man muss richtig teure Ladegeräte aufstellen und natürlich hat das auch Folgekosten, der Service und die Wartung und so weiter ist auch entsprechend teurer, weil wenn was kaputt geht, sind auch viel teurere Komponenten betroffen und das hat zur Folge, dass der Strom, den man da kauft, wenn man lädt, auch viel teurer sein muss sozusagen, als man das von zu Hause gewöhnt ist und auch von, ich sage jetzt mal, Lademöglichkeiten in Parkhäusern oder am Straßenrand. Die Zahl, die ich immer so im Kopf habe, ist, dass so ein Tesla Supercharger oder eben vergleichbare Schnellladestandorte von anderen Anbietern, da gibt es ja viele, 6, teilweise 7-stellige Beträge Investition kosten und dann eben auch richtig teuer sind im Betrieb, also weitere laufende Kosten. Und das kann man eben nur refinanzieren, indem man für zum Beispiel die geladene Kilowattstunde oder die geladene Zeit dann entsprechend viel mehr verlangt. Und
finde ich aber auch nachvollziehbar, weil das so vergleichbar ist mit, wenn ich mir zu Hause mein Brötchen schmiere, ist es auch billiger, als wenn ich mir das an der Tankstelle an der Autobahn kaufe, weil da hat es auch jemand irgendwo dorthin gebracht, gekühlt und aufbewahrt. Der Sprit, auch der normale Sprit, ist meistens an der Autobahn ein paar Cent teurer, weil auch da gleiches Spiel muss erst hin. Und dass man dann irgendwie auch analog halt versteht, dass die Schnelllade-Kilowattstunde teurer ist als die geladene Kilowattstunde zu Hause, weil es eben nicht nur die Kilowattstunde Strom ist, sondern es ist der Service mit dabei, dass man an der Autobahn jetzt genau flächendeckend Strom in richtig kurzer Zeit schnell in sein Auto kriegt. Und dass da halt zu der, ich bezahle die Kilowattstunde Strom, auch ich bezahle den Service mit dabei ist, wie man das eben bei anderen Dingen auch kennt. Und von daher ist es für mich in Ordnung, nachvollziehbar und in Summe trotzdem für den Elektroautofahrer eine Rechnung, die aufgeht.
Ja, und wieder ein super Stichpunkt, das ist alles nicht abgesprochen übrigens, nicht zurückschrecken vor diesen hohen Preisen, weil, denkt an die Parallele, ne, zu Hause kochen oder essen gehen, würden wir alle drei Mahlzeiten am Tag uns irgendwo im Restaurant kaufen, wäre das natürlich super teuer, aber das tun wir ja gar nicht, sondern es ist vielleicht eine Mahlzeit pro Woche, die man sich irgendwie im Restaurant gönnt oder wo man was zu essen bestellt. Das meiste macht man eben zu Hause. Ich denke, das spreche ich für die meisten. Und genauso ist es mit diesem Schnellladen und dem entsprechend viel höheren Preis auch. Wenn man ein ganz normaler deutscher Autofahrer ist, der eben seine, ich glaube, 14.000 noch was Kilometer im Jahr fährt, dann ist da halt eine Urlaubsreise inklusive, die vielleicht hin und zurück 1.000 Kilometer sind. Und auf jeder der Strecken von, sagen wir, 500 Kilometer muss man eben einmal laden, einmal schnell laden, einmal diesen hohen Preis bezahlen. Und dann kostet dieser eine Ladestopp vielleicht mal 20, 30 Euro. Aber man hat es ja auch nur ein- oder zweimal im Jahr und es fällt eben überhaupt nicht ins Gewicht, wenn man die anderen 13.000 Kilometer zu einem viel, viel günstigeren Preis zu Hause laden kann oder eben zu einem günstigeren Preis auch an weniger leistungsfähigen Ladestationen am Straßenrand oder im Parkhaus oder so. Und auch diese Mischkalkulation muss man einfach fairerweise machen. Und man stellt trotzdem fest, dass es dann günstiger ist, mit einem Elektroauto rumzufahren als mit einem Verbrenner. Und ich kann für meinen Teil nur sagen, ich habe wirklich sehr viel Langstrecke mit meinem Tesla gefahren. Und ich bin trotzdem, wenn man diesen ganzen teuer bezahlten Strom auch mit reinnimmt und auch wenn man berücksichtigt, dass wo man kostenlos geladen hat, zukünftig vielleicht dafür bezahlen muss, dann bin ich trotzdem günstiger als unterwegs, als ich vorher mit dem BMW Kombi Diesel gefahren bin. Die Rechnung habe ich tatsächlich gemacht. Und das ist einfach super erstaunlich und ich möchte nur nochmal dazu ermutigen, diese Rechnung zu machen und rauszufinden, dass es funktioniert.
Ich finde es aber auch cool, dass du das so konsequent notierst und aufrechnest. Damit sind wir aber auch schon fast bei dem Thema von nächste Woche, nämlich das Thema Tarife. Um diese Folge jetzt noch ordentlich abzuschließen, unser Tipp zum Thema. Tipp 1 von mir wäre an dieser Stelle, die Schnellladeoption mitbestellen. Es gibt nämlich bei manchen Herstellern standardmäßig keine Schnellladeoption und man muss die als extra auswählen. Und da tatsächlich die wirklich dringende Empfehlung, das zu tun. Das ist normalerweise ein Aufpreis, den man da zahlen muss. Aber es lohnt sich wirklich, weil das Fahrzeug tatsächlich dann ein anderes Fahrzeug wird. Wenn man das nicht macht, ist das wirklich ein Stadtfahrzeug und mit einer Schnellladeoption wird das ein Fahrzeug, das ein anderes ersetzen kann, mit dem man im Urlaub fahren kann, mit dem man Geschäftstermine weiter weg wahrnehmen kann. Also das ist wirklich wichtig und gut investiertes Geld, die Schnellladeoption bei der Bestellung von einem Elektrofahrzeug unbedingt mitzumachen.
Ja, und daran anschließend, es gibt ja mittlerweile auch gebrauchte Elektrofahrzeuge. Und deswegen zwei Sachen. Also erstens, wenn ihr euch nach einem gebrauchten Elektroauto umschaut und es bei dem Modell, was ihr euch ausgesucht habt, eine Schnellladeoption gibt oder gab, dann sucht euch ein Auto, was das hat, weil, wie der Johannes gerade angeführt hat, das macht einfach Sinn, hat viele Vorteile. Und der andere Punkt ist mir jetzt gerade entglitten. Wenn ihr ein Auto kauft, jetzt habe ich es wieder, wenn ihr ein Auto kauft, dann steigert es natürlich auch wieder den Wiederverkaufswert, den man irgendwann mal erzielen möchte, wenn es die Schnellladeoption hat. Genau wie, keine Ahnung, die teureren, fähigeren Scheinwerfer, die man vielleicht bestellt, oder das größere Navi im Zweifel, damit der nächste Käufer ja sich einfach freut. Mein Tipp zum Thema ist, befasst euch mit dem Thema Ladetarif, was wir als nächstes besprechen wollen. Und mein Tipp an der Stelle ist, sucht euch einen Ladetarif, also eine vertragliche Lösung dafür, dass ihr wisst, was ihr an einer Schnelllademöglichkeit bezahlt. Und sucht euch einen solchen Tarif, das ist mein Tipp, meine persönliche Erfahrung, wo ein fixer Preis dahinter steht. Weil es gibt Anbieter, die für jede Ladesäule einen anderen Preis haben, jetzt mal übertrieben gesprochen. Und es gibt Anbieter, die genau das Gegenteil machen, die einen festen Preis haben für Schnellladen und Langsamladen, einfach gesprochen.
Das ist schon die halbe nächste Folge vorweg.
Ja, und beschäftigt euch einfach damit, weil es gibt nichts Ärgerlicheres, als an eine Ladestation zu kommen und festzustellen, dass man dort in dem Moment nicht laden kann oder dass man eben unverhältnismäßig viel zahlt. Das muss nicht sein.
Genau, damit haben wir das Thema Schnellladen, glaube ich, für heute abgeschlossen. Nächste Folge, wie schon gesagt, war eigentlich jetzt eine super Überleitung, Thema Tarife. Was ist zu beachten? Was sind Tarife? Wie setzen die sich zusammen? Was ist gute und schlechte Erfahrung? Das wird das Thema der nächsten Folge. Für diese Folge sagen wir Tschüss und freuen uns auf nächste Woche.
Bis bald zusammen.